Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Wir bringen dieses Mal ein längeres Interview mit dem Herausgeber und Geschäftsführer der Rechercheplattform und des Magazins Dossier und sprechen über die Herausforderungen von investigativen Recherchen und der Bedeutung von unabhängigem Journalismus für die Demokratie. Und gehen auch der Frage nach, wie investigativer Journalismus auf die Theaterbühne passt. Hallo und herzlich willkommen beim Widerhall, sagt Jörg Stöger. Als vierte demokratische Säule neben Legislative, Judikative und Exekutive wird Journalismus oft genannt und meint damit die Funktion einer öffentlichen Informations- und Kontrollinstanz im Staat. Voraussetzung dafür ist zum einen die Unabhängigkeit der Medien und auch die rechtlichen und ökonomischen Möglichkeiten, qualitativen Journalismus zu verwirklichen. Ein wesentliches und unverzichtbares Werkzeug dabei ist der investigative, also der untersuchende Journalismus. Das Problem dabei, er ist aufwendig, also zeit- und kostenintensiv und ist bei jenen, die untersucht werden, oft nicht besonders beliebt. Was ist, wenn es um mächtige Organisationen oder auch politische Parteien geht, für jene, die diesen investigativen Journalismus betreiben, nicht gerade leichter macht? Und um diese Art des Journalismus zu fördern und umzusetzen, ist 2012 die Rechercheplattform Dossier gegründet worden als unabhängige und gemeinnützige Non-Profit-Redaktion. Seit 2019 gibt es auch das gleichnamige Magazin, in dem die Ergebnisse der Recherchen nachzulesen sind. Schwerpunkte sind Korruption, Machtmissbrauch und Ausbeutung. Die Themenbereiche sind vielfältig, wie etwa die Inseratenvergabe oder Berichte zu Wohn- und Asylwesen. Auf Einladung der Bibliothek der Pfarre Bad Ischl hat der Geschäftsführer von Dossier, Florian Skrabal, kürzlich einen Vortrag zum Themenfeld Medien und Demokratie im Pfarrheim Bad Ischl gehalten. Vor dem Vortrag habe ich mit ihm folgendes Gespräch geführt. Ja, und ich begrüße jetzt den Gründer, Herausgeber und Geschäftsführer der Rechercheplattform und des Magazins Dossier, Florian Skrabal. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, hallo, danke für die Einladung, freut mich sehr.
Anlass ist heute ein Vortrag zum Thema Medien und Demokratie hier in Bad Ischl. Das Thema Journalismus, Medien ist eigentlich in den letzten Jahren durchaus auch oft öffentlich diskutiert worden. Es ist vom Niedergang des Journalismus durch soziale Medien oft die Rede gewesen. Man konnte sehen, dass Medien auch es schwieriger hatten, gerade Qualitätsmedien. Gleichzeitig ist die Frage, ist auch vielleicht das Bewusstsein für den Stellenwert der Medien gerade durch diese Diskussionen vielleicht doch auch wieder gestiegen? Wie würdest du die aktuelle Situation bezüglich der Bedeutung und des Stellenwerts des Journalismus, Qualitätsjournalismus in Österreich einschätzen?
Das ist ein großes Thema, das du da aufmachst, gleich zu Beginn. Also ich finde, die Bedeutung des Journalismus hat definitiv nicht abgenommen, obwohl sich natürlich Mediennutzung verändert hat, obwohl sich die Technologie verändert hat, obwohl plötzlich unsere Gesellschaft, alle Menschen eigentlich Journalistinnen sein können, beziehungsweise nicht nur Mediennutzerinnen sind, sondern auch Medieninhalte zur Verfügung stellen, Medieninhalte produzieren. Das heißt, es gibt den deutschen Wissenschaftler Bernd Börksen, der von einer redaktionellen Gesellschaft spricht. Und das heißt, wir als Menschen verwenden Medien auf unterschiedlichste Art und Weise und die Dichte an Information hat sich vergrößert. Es gibt viel mehr Information und gleichzeitig ist es aber auch schon zu sehen, dass viele Menschen nicht mehr zwischen richtiger Information und falscher Information unterscheiden können, von jung bis alt. durch alle gesellschaftlichen Schichten und dadurch quasi sich sehr wohl auch die Bedeutung des Journalismus eigentlich verstärkt, meiner Meinung nach. Und zwar nicht mehr so in der Rolle des Gatekeepers, dass Journalistinnen und Journalisten wie früher quasi den Deckel drauf hatten, welche Informationen tatsächlich jetzt dann in den Medien landen und so weiter, sondern jetzt quasi gibt es diesen Deckel nicht mehr. Aber die Bedeutung eben, Fakten zu überprüfen, einzuordnen, Kontext zu geben, zu analysieren, Hintergründe zu liefern, das ist in der Gesellschaft quasi nach wie vor, und ich glaube stärker denn früher quasi gefragt und notwendig. Und hier kommt einfach da vielleicht eine neue Rolle des Journalismus oder veränderte Rolle des Journalismus ins Spiel. Und gleichzeitig, so wie du es angesprochen hast, wir haben in Österreich viele Herausforderungen, wenn man es positiv sagt, viele Probleme, wenn man es ein bisschen negativ konnotiert, mit der österreichischen Medienlandschaft, die hochkonzentriert ist, wo es wenige Eigentümerinnen gibt, die natürlich ihre Interessen haben. Und das ist nicht immer das Interesse, die Bevölkerung, die Allgemeinheit umfassend zu informieren. Wir haben natürlich Politikerinnen, die Medien instrumentalisieren aus unterschiedlichen Richtungen, von links, von rechts, von konservativer Seite etc. Wir haben riesige Skandale gehabt. Ich rufe in Erinnerung die Inseraten- und Umfragenaffäre rund um den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz, die übrigens nicht die erste Inseratenaffäre war, die die Republik hatte. Da gab es auch einen SPÖ-Bundeskanzler namens Werner Faymann, ein Jahrzehnt zuvor schon. Ich erinnere an Robert Ziegler, den ehemaligen Landesdirektor von ORF Niederösterreich, der tatsächlich das Landesstudio für die regierende ÖVP in Niederösterreich quasi instrumentalisiert hat. Ein wahrer Super-GAU für den ORF. Und ich erinnere an unterschiedliche Chats, die ans Tageslicht gekommen sind, vom ehemaligen Chefredakteur der Tageszeitung Die Presse, Rainer Nowak, oder vom ehemaligen ZIP-Chefredakteur Matthias Schramm, wo man eindeutig dann auch gesehen hat, wie sich diese führenden Journalisten der Politik andienen. Also auch ein Sittenbild ist hier in den vergangenen Jahren zum Vorschein getreten. Und das macht natürlich es für mich als Journalist die Arbeit nicht leichter, weil es dann wiederum auch Parteien von anderer Richtung quasi Zündstoff gibt, um Journalismus zu hinterfragen, um Journalismus quasi überhaupt quasi, ja, und um es letztlich auszuhebeln, weil es natürlich auch ein politisches Werkzeug ist, zu sagen, okay, gut, wir sind nicht an kritischer Berichterstattung sondern eigentlich wir zielen auf Propagandakanäle ab, auf PR-Kanäle ab, und das sieht man vom mächtigsten Mann der Welt, von US-Präsident Donald Trump bis zu ins Nachbarland Ungarn mit Präsident Viktor Orban, in Österreich mit der FPÖ und so weiter, wo quasi kritischer Journalismus attackiert wird, und solche Skandale machen es natürlich viel leichter.
Ich möchte noch mal zurückgehen zu den Inseraten-Affären, die du auch angesprochen hast. Das war ja, glaube ich, auch einer der Motivationsgründe für die Gründung von Dossier, glaube ich, habe ich mal gehört. Diese Verhaberung von Politik und Medien, wie es auch ja schon fast in Österreich ein bisschen Tradition gehabt hat, hat sich das eigentlich durch diese Skandale und durch die Berichterstattung darüber maßgeblich verändert? Ist eine größere Unabhängigkeit mittlerweile entstanden, oder ist das, wie würdest du das System Österreich heute einschätzen?
Ja, also wenn du jetzt das Stichwort Verhaberung gibst und so weiter, ich verstehe Verhaberung ja auf einer persönlichen Ebene auch. Und das zieht sich schon noch durch den Journalismus und auch durch die Ressorts. Also es kann sich ein Sportjournalist mit dem Trainer eines Fußballvereins und so weiter verhabern. Die können zusammensetzen. Es kann sich ein Lokaljournalist mit einer Bürgermeisterin oder einem Bürgermeister einer kleinen Gemeinde verhabern, wo man quasi auf dieser persönlichen Ebene einfach zu viel Nähe hat und dadurch nicht mehr kritisch, distanziert berichten kann. Der andere Aspekt ist ein eher struktureller, finanzieller Aspekt, der mit den Inseraten-Affären, Mehrzahl, quasi zutage gekommen ist. Weil, wie man ja ungefähr schon seit fast zwei Jahrzehnten weiß, verändert sich das Finanzierungsmodell des Journalismus. Es verändern sich die Werbeerlöse. Die Werbeerlöse fließen zunehmend zu den großen Plattformen, Stichwort Meta in die USA zum Beispiel etc. Und dadurch bricht natürlich eine wesentliche Finanzierungsquelle weg. So, und jetzt hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten die öffentliche Hand von der Bundesregierung, Landesregierungen, aber auch öffentliche Unternehmen und so weiter haben fleißig Werbung geschaltet und hier eigentlich ein Geschäftsmodell, das langsam zerbricht, noch weiter gestützt. Und dadurch ist natürlich so etwas wie eine strukturelle Abhängigkeit entstanden, wo werbefinanzierte Medien quasi natürlich auch auf öffentliche Inserate, auf öffentliche Werbung angewiesen sind. Und das ist so das strukturelle Problem, das es gibt. Das würde ich schon sagen, dass das in den vergangenen paar Jahren und jetzt auch mit der aktuellen Bundesregierung, die haben die Werbevolumina der Bundesregierung zurückgefahren. Auch die Stadt Wien, der größte Werbespender, der öffentlichen Werbespender in Österreich und so weiter, hat Werbebudgets reduziert, gibt noch immer unglaublich viel Geld aus und schaltet meiner Meinung nach noch immer quasi zu sehr in den traditionellen Medien, wo die Reichweiten zurückgehen etc., wo man vielleicht dann gar nicht so zielgruppenadäquat werben kann oder die Menschen erreicht. Das heißt, ja, ich glaube, es gibt mehr Bewusstsein sowohl in der herrschenden Klasse unter den Politikerinnen, dass das ein Problem ist, weil man jetzt einfach auch gesehen hat, mit der noch im Ermittlungsstadium befindlichen Inseratenaffäre rund um Sebastian Kurz, rund um Wolfgang Fellner und andere, dass es hier tatsächlich quasi auch ein strafrechtliches Problem gibt oder geben könnte, wo es quasi tatsächlich auch letztlich vielleicht sogar mit Gefängnisstrafen enden könnte. Das ist etwas, was wahrscheinlich schon meiner Meinung nach damals bei Werner Faymann passieren hat müssen. Also für mich war es immer unerklärlich, wieso es damals zu keiner Anklage gegen Werner Faymann gekommen ist, wieso dieses Verfahren eingestellt worden ist. Ich kann mir das nur durch österreichische Mechanismen erklären. Aber ich denke, hätte schon 2012, 2013 so ein Ermittlungsverfahren quasi zu einer Anklage und zu einem Gerichtsverfahren geführt, dann wäre es vielleicht gar nicht zu dieser nächsten Inseratenaffäre gekommen, weil man gesehen hat, das hat Konsequenzen. Es ist so quasi, wenn ich darf 50 im Ortsgebiet fahren und gleichzeitig weiß ich, naja gut, aber wenn ich 60 oder 70 fahre, gibt es keine Strafe. Naja, wer hindert mich davon? Und so ungefähr kann man sich das auch vorstellen. Das heißt, man sieht, die Justiz ermittelt, das ist dann möglicherweise ein strafrechtliches Problem. Und ich glaube schon, dass mittlerweile auch das Bewusstsein in der Bevölkerung so groß ist, dass das ein gesellschaftspolitisches Problem ist und so weiter. Und dadurch fällt es natürlich auch den Mächtigen, die an diesen Werbetöpfen sitzen, schwerer genauso noch zu agieren, wie das vor ein paar Jahren der Fall war.
In einer idealen Welt, wo es diese Zusammenhänge nicht gibt und wo Journalismus unabhängig agieren kann oder könnte, hat man früher auch immer von der vierten Macht der Medien gesprochen, also in einer Art der Kontrollfunktion über die anderen demokratischen Mächte sozusagen. Ist dieses Bild heute aufrechtzuerhalten? Ist das noch aktuell oder ist das schon veraltet?
Also ich denke schon, dass Journalismus nach wie vor eine Kontrollfunktion hat. Ich glaube schon, dass über Medien einfach Öffentlichkeit, und ich bin davon überzeugt, dass über Medien Öffentlichkeit hergestellt wird. Und in dem Moment, wo es öffentlichen Diskurs gibt, eine öffentliche Debatte gibt über Missstände zum Beispiel, über Gesetzeslücken, dann wird es natürlich, dann erhöht sich der Druck, hier auch was zu verändern. Und dann ist quasi auch die Politik gefordert, etwas zu verändern. Das heißt, Journalismus kann nach wie vor dazu führen, dass es einen Diskurs anstößt und dass dieser Diskurs tatsächlich dann zu einer Verhaltensänderung, zu Gesetzesänderungen, zu einer Systemveränderung führt. wird etc. Das glaube ich schon, und diesen Optimismus und so weiter lasse ich mir einfach auch nicht nehmen, weil mich das zum Teil schon auch antreibt und meiner Arbeit und mir quasi auch einen gewissen Sinn gibt.
Florian Skrabal von dem Magazin und von der Rechercheplattform Dossier. Ihr beschäftigt euch auch intensiv auch mit auch investigativen Journalismus. Das ist natürlich eine große Aufgabe, ist sehr viel Arbeit steckt dahinter. Wie kann man sich das vorstellen? Wie arbeitet ihr in der Redaktion?
Na, also wenn man es hochhängen möchte, cool sagen möchte, dann ist Investigativjournalismus detektivischer Journalismus. Aber der tatsächliche Arbeitsalltag ist eher so wie sozialwissenschaftliches Arbeiten. Man stellt Thesen auf, entwickelt aus diesen Thesen heraus quasi Recherche- oder Forschungsfragen und versucht dann diese These zu verifizieren und zu falsifizieren. Für uns sind zwei wesentliche Kriterien am Anfang einer Recherche wichtig, nämlich die öffentliche Relevanz des Themas. Wie wichtig ist das Thema oder wie wichtig erachten wir als Redaktion dieses Thema für die Öffentlichkeit? Das ist das eine Kriterium, und das andere Kriterium ist die Quellenlage. Wie gut gibt es Quellen, gibt es Dokumente, gibt es Menschen, die mit uns, gibt es Whistleblowerinnen, die mit uns sprechen und so weiter. Und aus dem heraus entwickeln wir dann unsere Recherchen. Und das ist tatsächlich sehr viel Datenbankrecherche, Archivrecherche, sehr viel Lesen, Studien und so weiter, weil man muss sich, glaube ich, als Journalist oder Journalistin eines bewusst sein. Im besten Fall ist man eine gute Journalistin ein Journalist. Wenn ich jetzt zum Beispiel, oder wenn Dossier zum Beispiel zu einem gewissen Thema, sagen wir zu Sportwetten, eine Recherche beginnt, dann schaue ich quasi von außen auf dieses System der Sportwetten drauf, ohne dass ich das System mitgestaltet, mitgeprägt habe etc. Das heißt, ich kenne natürlich, ich habe eigentlich einen Wissensnachteil gegenüber jenen Menschen, die in diesem System der Sportwetten arbeiten, weil die ja quasi genau wissen, wie dieses System funktioniert. Und diesen Wissensvorsprung muss ich mir eigentlich einmal durch eine Art Selbststudium und so weiter, muss ich diesen Wissensvorsprung verkleinern, um dann auch in weiterer Folge die richtigen Fragen stellen zu können, zu wissen quasi wo, wie ist es eigentlich tatsächlich gesetzlich geregelt und so weiter. Und das ist halt eine mühsame Arbeit zunächst, um tatsächlich dorthin zu kommen, dass man nicht nur schwarz-weiß berichtet, sondern dort, wo das Leben spannend wird und die Graustufen irgendwie auch abbilden kann, wo es dann vielleicht auch manchmal nicht so einfache Ja-Nein-Antworten gibt und so weiter. Und das ist etwas, was, glaube ich, unsere Recherchearbeit auszeichnet. Ich glaube nämlich, in Österreich gibt es ein Missverständnis darüber, was Investigativjournalismus ist. In Österreich, ich habe den Eindruck, es würden viele Menschen verstehen, unter Investigativjournalismus etwas zu enthüllen, etwas aufzudecken. Wenn aber wir in eine Recherche hineingehen, dann ist unser Ziel zunächst nicht, etwas aufzudecken und zu enthüllen. Also natürlich, ich arbeite in einer Branche, in der Aufmerksamkeit wichtig ist. Ich werde mich nicht gegen eine Enthüllung wehren. Also ich freue mich darüber, wenn wir was aufdecken können. Aber es ist nicht das deklarierte Ziel, am Anfang einer Recherche etwas zu enthüllen, sondern das deklarierte Ziel ist, ein Themenfeld, Sportwetten, so zu verstehen, so zu untersuchen, dass man kritisch und richtig und quasi auch im Detail genau berichten kann. Und im Idealfall sagen sowohl quasi dann Menschen aus der Sportwettenbranche, aber Menschen vielleicht auch, die sich mit Suchthilfe befassen, dieses Dossier ist gut, weil wir ins Detail gekommen sind etc. Und das ist eigentlich unser Anspruch an den investigativen Journalismus.
Ich kann mich ja noch erinnern an einen Workshop, den du bei uns im Freien Radio vor vielen Jahren einmal gegeben hast. Und das war schon ein sehr interessanter Einblick, welche Möglichkeiten es hier gibt, sozusagen detektivisch auch im Internet nachzuforschen. Was ich mich dann immer frage, wie geht sich das aus? Also ihr habt Abonnentinnen, glaube ich, und Abonnenten und ich glaube auch noch Kooperationen. Aber das ist ja doch sehr, sehr arbeitsintensiv.
Ja, es ist arbeitsintensiv und alle, die bei Dossier arbeiten, machen das schon auch aus Überzeugung. Also wir lehnen uns freiwillig auch an den Journalistinnen-Kollektivvertrag an und zahlen fair, aber alle wissen quasi natürlich in anderen Branchen, also wenn man in die PR wechseln würde und so weiter, gäbe es mehr Geld. Es ist sehr arbeitsintensiv. Wir haben 6.000, du hast das Abonnentinnen und Abonnenten genannt, wir nennen sie quasi Mitglieder, weil wir versuchen auch quasi über das reine Abo, das es früher mal gab und so weiter, eine gewisse Identifikation mit Dossier herzustellen. Und deswegen machen wir auch Mitgliederveranstaltungen, unsere Dossier-Hinterzimmer. Wir entwickeln aber auch kleinere und größere Theaterstücke, wo wir unseren Journalismus auf die Bühne heben und versuchen dadurch quasi neue Zielgruppen zu erreichen, dadurch neue Erlösquellen anzuzapfen. Das heißt, diese 6.000 zahlenden Mitglieder sind unsere Basis, unsere wirtschaftliche Basis. Da kann man sich eher ausrechnen, eine Mitgliedschaft beginnt ab 65 Euro, bei 6.000 mal 65, wobei der durchschnittliche Mitgliedsbeitrag ist ein bisschen höher, weil viele Menschen auch freiwillig mehr zahlen, mehr hergeben. Aber da sieht man so, okay, gut, ungefähr 400.000 bis 500.000 Euro im Jahr, das ist unsere finanzielle Basis und darüber hinaus quasi bieten wir Workshops an, wo wir unterschiedliche Stundensätze auch verrechnen oder Tagessätze verrechnen. Wenn wir einen Workshop beim Freien Radio machen, das budgetär nicht so gut aufgestellt ist, sage ich jetzt einmal so, dann verrechnen wir einen anderen Tagessatz, als wenn wir quasi, keine Ahnung, beim Standard oder bei einem großen Medium einen Workshop halten würden. Das heißt, Workshops ist eine Einnahmequelle, Theaterproduktion ist eine andere Einnahmequelle. Wir verkaufen unsere Magazine am Kiosk in der Trafik. Wir haben Förderungen erhalten, aktuell eben um unsere Theaterschiene weiterzuentwickeln, zum Beispiel für 2 Jahre insgesamt 390.000 Euro vom Media Forward Fund. Das ist eine Organisation aus Deutschland, die aber den Medien im Dachraum fördert etc. Die hat unsere Bühnenprojekte gefördert. Genau, und so setzt sich unser Budget zusammen, wobei wir versuchen, so weit wie möglich transparent zu sein. Also es ist eigentlich das meiste auf unserer Webseite, also fast alles offengelegt, was relevant ist. Wir überlassen es natürlich den Mitgliedern, den Menschen, die uns unterstützen, selbst ob sie freiwillige Namen auf die Website haben wollen oder nicht, das ist eh klar. Genau. Und mehr oder weniger ist es letztlich für uns ein Nullsummenspiel und Dossier ist ja quasi auch eigentlich verfolgt einen nicht auf Gewinn gerichteten, gemeinwohlorientierten Gedanken. Das heißt, niemand bei Dossier macht das, damit quasi letztlich ein Profit abfällt, sondern es soll genau so gehen, dass man natürlich eine schwarze Null schreibt, um eben Gehälter zu zahlen, um ordentliche Arbeitsbedingungen herzustellen. Aber es geht nicht darum, jetzt jemanden reich zu machen, wie das bei vielen Verlegerinnen und Verlegern sonst der Fall ist.
Florian Skrabal, du hast Theaterproduktionen erwähnt. Ja, wie geht das zusammen, investigativer Journalismus und die Bühne?
Ja, das habe ich mich am Anfang auch gefragt. Also diese Idee, überhaupt investigativen Journalismus auf die Bühne zu heben, der war so weit von mir, aber ich glaube auch von anderen Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion, dass wir selbst nicht auf die Idee gekommen sind, sondern dass zwei Theatermacher aus Deutschland, Kai Voges und Kalle Fuhr, 2019, als Kai Voges künstlerischer Leiter des Volkstheater Wien wurde, auf uns zugekommen sind und gesagt haben, sie würden gerne so in Richtung dokumentarisches Theater gehen und eben Investigativjournalismus, richtige Recherchen auch auf die Bühne heben. Und natürlich, wenn man Fakten sehr liebt, wie ich das tue und so weiter, wirkt das einmal irgendwie widersprüchlich zu sagen, okay, man vermischt da jetzt Fakten vielleicht mit Fiktion. Wie geht sich das aus? Und jetzt machen wir das schon seit 5 Jahren. Wir hatten natürlich ein bisschen einen verzögernden Start, weil dann auch die Pandemie ausgebrochen ist und die Theaterhäuser zu waren und so weiter. Aber seit circa 5 Jahren bringen wir jetzt unseren Journalismus auch auf die Theaterbühne, nicht nur am Volkstheater Wien, sondern auch Schauspielhaus Wien, Theater am Bahnhof in Graz, Landestheater in Salzburg und so weiter. Es ist tatsächlich faszinierend. Also es macht uns viel Spaß. Und wir versuchen schon natürlich quasi die Fakten, also die Fakten sind die Fakten, und natürlich gibt es dann in Theaterstücken quasi auch dramaturgische Elemente, erzählende Elemente etc., wo man einfach eine Erzählerin oder einen Erzähler einbaut, eine Schauspielerin oder Schauspieler, die vielleicht eine fiktive Person ist, aber die Handlung selbst basiert in den meisten Fällen auf Fakten.
Und diese Fakten, sind das auch ehemalige Rechercheergebnisse?
Genau, das sind unsere Schwerpunktmagazine, wo wir einfach, eben weil wir uns so, ich weiß nicht, zwischen 3 Monaten, manchmal vielleicht 6 Monate, manchmal sogar 9 Monate und so weiter mit einem Thema befassen. Und wenn ich sage wir, dann ist das nicht nur eine Person, sondern dann sind das 6, 8, 10 Leute. Und wenn sich so viele Menschen mit einem Thema befassen, aus den unterschiedlichen Richtungen das Ganze recherchieren und so weiter, da kommt dann letztlich sehr viel Wissen zusammen. Da werden dann viele Interviews geführt, da werden viele Studien gelesen, da werden viele Datenbanken angezapft und so weiter. Und so entsteht einfach sehr viel Wissen. Und die meisten Themen gehen ja nicht weg. Also unsere Sportwettenausgaben, weil ich das vorher gesagt habe und so weiter, die ist 2023 erschienen. Das Thema ist noch immer relevant. Und es gibt noch immer quasi das als ein Markt, eine Branche, die wächst, wo vor allem quasi junge Männer mit Migrationshintergrund quasi besonders gefährdet sind, wo es noch immer, weil es in Österreich als Geschicklichkeitsspiel und nicht als Glücksspiel eingestuft wird, noch immer lasche gesetzliche Regelungen gibt etc. Also so ein Thema geht dann oft auch lang nicht weg. Altenpflege, ein anderes Beispiel und so weiter, haben wir auch vor 2 Jahren veröffentlicht. Unsere Gesellschaft wird immer älter, das Thema Altenpflege wird uns begleiten. Und das ist etwas, wo man, wenn man einmal diese Energie und die Zeit hinein investiert hat und sich Wissen aufgebaut hat, dann kann man natürlich auf gewisse gesellschaftliche Entwicklungen zu Themen auch reagieren und sie dann auch von der Darstellungsform anpassen und vielleicht dann auch dazu Theaterstücke entwickeln.
Wenn du noch ein bisschen weiter auch zurückdenkst und an andere Rechercheergebnisse von Dossier denkst, welche sind dir da ganz, ganz besonders wichtig?
Naja, es gab vergangenes Jahr zum Beispiel, fällt mir als erstes ein, die Affäre rund um Robert Ziegler, den ich schon angesprochen habe, den ORF-Landesdirektor des Landesstudien Niederösterreichs und so weiter, wo es einen Untersuchungsbericht gegeben hat, der vom Öffentlich-Rechtlichen aber quasi geheim gehalten wurde, und wir haben es geschafft, an diesen Bericht ranzukommen und quasi die Dimension, war eigentlich noch viel schlimmer, als es zunächst bekannt war, die ganze Affäre, die Dimension quasi auch aufzeigen können. Also das ist etwas, was mir sofort einfällt. Ich bin aber natürlich auch stolz einfach auf unsere Inseraten-Recherchen, weil das ist halt ein Thema, das begleitet uns, das ist eh auch gesagt, das war eigentlich die Initialzündung von Dossier, weil diese Recherche, die ich damals angefangen habe, 2010, 2011, ja bei meinem damaligen Arbeitgeber, die Presse, ja nicht erschienen ist. Die wurde verräumt. Und das hat mich dazu geführt, dann quasi Dossier zu gründen und diese Recherche auf Dossier zu veröffentlichen. Und das Thema Inserate ist bis heute, und wenn es früher oder später mal diesen Gerichtsprozess gegen Sebastian Kurz und Wolfgang Fellner geben sollte, dann wird wieder die ganze Republik darüber sprechen etc. Also das ist ein Thema, das begleitet mich und Dossier seit der Gründung vor 14 Jahren fast. Genau, also das ist zum Beispiel auch ein Thema, das mir einfällt. Und darüber hinaus, es gibt so viele, jetzt im aktuellen Magazin hat ein Kollege eine Geschichte über einen Frauenarzt gemacht, der quasi auch falsch abrechnet und der quasi auch Frauen quasi nicht, ich ringe gerade nach Worten, der Frauen nicht richtig behandelt, beziehungsweise sie dann auch quasi in sozialen Medien oder öffentlichen Kommentaren vorne und so weiter bloßstellt und so weiter. Also wo du dir einfach denkst, das, wie kann der eigentlich eine als Arzt arbeiten dürfen, ja, etc. Ja.
Es gibt gerade auch viele Diskussionen auch um das Thema Gewalt an Frauen. Inwieweit spielen aktuelle Diskurse für Dossier eine Rolle? Inwieweit greift man das auf oder ist man da ganz eigenständig?
Natürlich, diese aktuellen Diskurse, die fließen auch immer wieder in unsere Sitzungen ein. Es ist halt, wir diskutieren auch immer wieder und quasi auch Gewalt an Frauen, Maßnahmenvollzug, zum Beispiel, das sind Themen, die diskutieren wir immer wieder in Sitzungen. Und dann ist es halt quasi immer so eine Frage, okay, gut, die öffentliche Relevanz bei dem Thema ist gegeben, aber die Frage ist quasi, okay, gut, wie kommt man an die Quellen, wie kommt man an Geschichten ran, etc., wo kann man auch noch mehr machen, was andere Medien vielleicht schon auch gemacht haben und so weiter. Genau, und also diese Themen sind stets auch in unseren Sitzungen präsent.
ORF ist zuerst auch angesprochen worden, Niederösterreich, es gab jetzt aber natürlich auch wieder aktuelle Diskussionen rund um die Ereignisse am Königlberg. Wenn du jemandem, der von außen, der die Situation in Österreich nicht kennen würde, wenn du jemandem sozusagen erklären müsstest, in welchem Zustand der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich ist, wie wäre da deine Einschätzung? Bezüglich jetzt auch der Unabhängigkeit und der Qualität.
Also ich würde mir mit dieser Person Zeit nehmen, weil das einfach nicht so schnell zu beantworten ist. Ich fange mit dem Positiven an. Der ORF, und ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, hat wirklich gute Journalistinnen, die unabhängig arbeiten. Und die kritisch arbeiten und die gut arbeiten. Das heißt, das darf man nicht vergessen. Also da passiert tatsächlich auch viel saubere, gute journalistische Berichterstattung. Und gleichzeitig gibt es halt dieses strukturelle Problem beim ORF. Der Fisch stinkt vom Kopf, vom Stiftungsrat, dem obersten Gremium des ORFs weg und so weiter, wo der politische Einfluss quasi ja eh seit Jahrzehnten bekannt ist. Wir wissen das alles. Ich meine, jetzt vor kurzem hat sogar Landeshauptmann Doskozil gefordert quasi, dass dieses Gremium verändert wird, etc. Das heißt, es ist ja in der Politik auch allen bekannt und klar, was das Problem ist. Nur es ist ein bisschen am politischen Willen gescheitert und so weiter, weil man halt versucht, da über dieses Gremium, über die Strukturen quasi Einfluss auf die Berichterstattung zu nehmen. Und das funktioniert in sehr vielen Redaktionen nicht. Und dann gibt es aber Redaktionen, wie das Beispiel Ziegler im ORF-Landesstudio zeigt. Die Landesstudios sind natürlich dann besonders anfällig auch dafür, für die Begehrlichkeiten vor allem aus der Landespolitik. Und das steht halt so im diametralen Widerspruch und macht halt quasi einfach eine Flanke auf, die für all jene politischen Kräfte, die einen schwachen ORF sehen wollen, etc., natürlich eine Steilvorlage sind.
Wenn man sich jetzt einfach einen idealtypischen Zustand herbeiwünschen könnte für die Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wie würde der dann aussehen? Weil es ist ja so, dass doch die Parteien sehr stark Einfluss nehmen im österreichischen Rundfunk. Jetzt ist es aber so, dass in einer Demokratie ja die Parteien die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Bevölkerung sind und der Rundfunk eigentlich der Rundfunk der Bevölkerung ist. Also ist es ja eigentlich in irgendeiner Weise auch gerechtfertigt, dass die Parteien hier Einfluss nehmen, aber halt nicht in dem Sinn, dass sie halt die Berichterstattung zum Beispiel dann verhindern oder beeinträchtigen. Aber wie könnte so eine Struktur idealtypischerweise aussehen aus deiner Sicht?
Ich glaube, da gibt es gute Beispiele aus Nachbarländern etc. Also ich sage auch nicht quasi, dass politische Parteien überhaupt keine Personen in den Stiftungsrat schicken sollen. Es kommt aufs Verhältnis an. Also ich finde, es sollten da quasi aus der Zivilgesellschaft mehr Personen drinnen sitzen als aus politischen Parteien. Dann kann man quasi nicht mehr so leicht diesen Einfluss nehmen, der in der Vergangenheit sicherlich auch genommen wurde etc. Also das ist eine Frage des Verhältnisses, dass man natürlich die Politik komplett aus dem öffentlich-rechtlichen Gremium rausbekommt und so weiter, das glaube ich wird es nicht spielen. Aber man muss die Möglichkeiten der Einflussnahme und so weiter reduzieren und das, glaube ich, kann man durch eine andere Besetzung machen. Und zu dem Gremium selbst und so weiter, da gibt es unterschiedliche Vorschläge. Die meisten sagen, das Gremium ist ja viel zu groß auch. Für mich wäre zum Beispiel, aber vielleicht ist das so naiv gedacht, für mich wäre zum Beispiel ein größerer Publikumsrat, der auch mehr Gewicht hätte, eine Möglichkeit. Und aus diesem Publikumsrat, dieser Publikumsrat wählt dann quasi 6 Stiftungsratmitglieder und so weiter. Das heißt, nicht mehr die Parteien sagen direkt, okay, ich schicke A, B, C, D in den Stiftungsrat, sondern zuerst kommt man in den Publikumsrat und aus diesem Gremium quasi wählen diese Leute quasi für sie die fähigsten Menschen und so weiter. So hat man irgendwie so eine Sicherheitsschleife oder Ebene eingeführt und so weiter, um diesen direkten Einfluss zum Beispiel. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht ist es zu naiv gedacht, aber da gäbe es schon Möglichkeiten.
Florenz Krabal, es ist schon finster jetzt geworden. Ich habe trotzdem noch eine Frage, die ich gerne stellen möchte. Journalismus ist weltweit aufgrund der politischen Situation vermehrt unter Druck gekommen. Es ist gefährlicher geworden für Journalistinnen und Journalisten. Aber in Bezug jetzt auf Österreich, inwieweit ist der investigative Journalismus in Österreich unter Druck?
Der investigative Journalismus in Österreich ist seit Jahrzehnten unter Druck. Und da hat man sich, da gab es natürlich immer wieder so Phasen, ich erinnere an das Profil vor einigen Jahrzehnten etc., wo super investigativer Journalismus betrieben worden ist und so weiter. Aber das Problem ist es halt, dass es in Österreich einfach durch diese Versäulung der Gesellschaft und diese Parteipolitik etc., dass es so viele Interessen gibt. Also ich kann mich noch erinnern auch, wie wir begonnen haben und es gab schon noch mal die Idee quasi auch so Mäzeninnen und Mäzene zu fragen, ob sie Dossier unterstützen wollen und so weiter. Mir ist damals in dieser Recherchearbeit für die Finanzierung von Dossiers klargekommen, du findest in Österreich keinen Mäzen quasi, der das einfach selbstlos macht, der dann einfach sagt, okay gut, mir ist das, ich fördere das, ich gebe Geld her etc. Das beste Beispiel war der Dietrich Mateschitz, der hat die investigative Plattform Addendum 3 Jahre gefördert und hat da Millionen zur Verfügung gestellt und irgendwann hat es ihm gereicht und irgendwann wollte er nicht mehr und dann ist das Ding wieder vorbei etc. Das heißt, das ist so ein bisschen das Problem, dass es in Österreich die politischen Kräfte gibt, die kein wirkliches Interesse an Investigativjournalismus haben, dass es sehr viele wirtschaftliche Kräfte gibt, dass es große wirtschaftliche Verbünde gibt etc., die kein Interesse an Investigativjournalismus haben, die das aber finanzieren könnten. Also ich meine, eine Raiffeisen könnte sich das schon leisten, aber die haben kein Interesse daran, wirklich Investigativjournalismus zu unterstützen und zu fördern. Und das ist eigentlich das Problem in Österreich, dass es von jenen Menschen, die genug Geld hätten oder jenen Organisationen, die genug Geld hätten, kein Interesse gibt. Und leider gibt es quasi aber auch viele Bürgerinnen und Bürger, die sich der Bedeutung dieser Form des Journalismus nicht wirklich bewusst sind, weil sie es auch nicht kennen. Weil sie einfach den mittelmäßigen Kronenzeitungsjournalismus gewöhnt sind. Und mittelmäßig ist vielleicht auch schon ein Kompliment. Weil die Menschen gewöhnt sind, mit dem Journalismus, den sie seit Jahrzehnten vorgesetzt bekommen, zu leben. Und gar nicht wissen, was da eigentlich alles möglich wäre.
Und wenn Journalismus, qualitativer Journalismus, sozusagen öffentliche Aufgaben und im Sinne der Allgemeinheit Aufgaben erfüllen soll, muss halt auch die Allgemeinheit und die Öffentlichkeit dafür aufkommen, oder?
Natürlich, also das wäre die beste Form der Finanzierung. Also wir haben ja auch so ein internes Credo, es ist uns lieber, wir bekommen 1 Euro von 1 Million Menschen als 1 Million von 1 Menschen. Mit der ersten, mit einem Euro von 1 Million Menschen bist du wirklich unabhängig. Und das ist natürlich das Ziel.
Florenz Gabal, vielen Dank fürs Interview und alles Gute und einen guten Vortrag heute.
Ja, herzlichen Dank, ich freue mich schon.
Florenz Gabal, Herausgeber und Geschäftsführer der Rechercheplattform und des Magazins Dossier, war das. Ein Gespräch anlässlich seines Vortrags, den er auf Einladung der Bibliothek der Pfarre Bad Ischl gehalten hat. Unter dossier.at findet man alle Informationen sowie die aktuellen Themen und dort kann man das werbefreie Magazin auch käuflich erwerben bzw. auch Mitglied werden. Das war der Widerhall, wie immer nachzuhören und herunterzuladen auf freiesradio.at. Fürs Zuhören bedankt sich im Namen des Teams Jörg Stöger.
Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.